Liebe Gäste auf dem Podium, liebe Gäste im Publikum, herzlich willkommen im Namen von der ganzen Tageswoche zum heutigen Gesprächsabend, zu zwei aktuellen Debatten und zu wie man sie führen könnte. Mein Name ist Sandra Lucia Schafroth. Ich bin für das Marketing und für Kommunikation in der Tageswoche zuständig und ich durfte auch diesen oben organisieren mit dem Team von der Tageswoche. Wir freuen uns sehr, dass wir heute so oben hier dürfen sein, im Sud, und danken ganz herzlich für die sehr kurzfristige Gastfreundschaft. Wir, Tageswoche, ich nehme an, ihr kennt uns oder Sie kennen uns alle, wir machen Journalismus für Basel und wir haben besonders ein Ziel, das wir uns verpflichtet haben, nämlich, wir setzen uns ein für eine Gesellschaft, die vielfältig, tolerant und offen ist. Ich erzähle nur kurz etwas zum Ablauf vom heutigen Oben. Es ist uns ganz wichtig, in Dialog zu kommen. Und wir fangen an mit dem Podiumsgespräch, das ca. eine Stunde wird gehen, so bis um 8:30 Uhr. Dann werden wir eine Fragerunde können öffnen im Publikum, aber auch für Statements oder Input zur Verfügung stehen. Der Matthias Oppliger und Ronja Beck, unsere Journalisten, stehen mit Mikrofon parat. Und am Schluss gibt es noch ein Fazit von der Moderatorin. Das ist aber dann nicht das Ende vom Oben. Wir möchten gerne noch weitermachen und laden Sie ein mit uns an der Bar mit den Leute von der Tageswoche, die hier heute sehr zahlreich sind. Wir sind ein kleines, engagiertes Team. Bitte steht doch kurz auf, dass die Leute euch sehen. Jawohl, das sind wir. Wir bleiben hier bis sicher um 10:30 Uhr. Wenn ihr mit uns möchtet ins Gespräch treten oder noch Fragen diskutieren, sind wir da. Es wird auch Andrea Vopp noch da sein. Sie moderiert den heutigen Abend. Andrea Vopp ist in Chur aufgewachsen und hat in Basel Soziologie und Englisch studiert. Und sie ist seit 2016 Redaktorin bei uns bei der Tageswoche. Und sie hat sich einen Namen gemacht, vor allem mit gesellschaftspolitischen Themen. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit mal den Artikel oder die tolle Reportage gelesen über die Kinder aus dem Kleebeck. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als der Andrea Vopp als Mikrofon zu übergeben. Und ich freue mich auf einen spannenden Abend. Danke fürs Kommen.
Liebe Leute, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. In den letzten zwei Wochen sind die Emotionen hochgegangen. Zuerst in Basel, wegen der Diskussion um die Guca Negro Rigas und ihr Logo und die Frage, ob das rassistisch ist. Dann in der ganzen Schweiz, auch in Deutschland, mit dem Hashtag Men are Trash, auf Deutsch Männer sind Müll. Mit dem Hashtag haben Frauen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Stattdessen haben sie ziemlich viel Schimpfes gekriegt und Kritik. Sie sind männerfeindlich. Wir von der Tageswoche, wir wollen ein bisschen die Emotionen abholen und Ruhe in die Diskussion bringen. Wir wollen heute Abend konstruktiv über Rassismus und Sexismus diskutieren. Und das mit folgenden Gästen. Ich begrüße Serine Danque. Sie ist Sozialanthropologin mit dem Schwerpunkt Afrikanische Studien und sie arbeitet bei der FIZ, der Fachstelle für Frauenhandel und Migration. Ich begrüße den Georg Kreis. Er ist emeritierter Professor für Geschichte an der Uni Basel und ehemaliger Präsident der Antirassismus-Kommission. Wir haben hier Jovita Pinto. Sie ist Geschlechterforscherin an der Universität Bern und beschäftigt sich mit Rassismus, Sexismus und Postkolonialismus. Sie ist zusammen mit der Serena Danqua im Netzwerk Black She. Das ist ein Netzwerk aus schwarzen Frauen in der Deutschschweiz. Dann begrüße ich Manuel Gagneux. Er ist Musiker und Sänger von der Band Seal and Ardor und setzt sich in seiner Musik mit der Rassismus-Thematik auseinander. Und dann haben wir Adrien Blaghesi. Er ist Redaktionsleiter von Tele Basel und sind Kind auf begeisterter Fasnächtler. Herzlich willkommen. Sarina Denkwa, auf der Facebook-Seite von Black Ski, von dem Netzwerk von schwarzen Frauen in der Deutschschweiz, haben Sie während dieser Debatte über Negro Ribas geschrieben, wir wünschen uns eine Fasnacht, wo Rassismus Einhalt gebietet. Sagen Sie mir nochmal, das Logo von dieser Negro Ribas mit dieser schwarzen Figur und den nackten Füßen und den Knochen in den Haaren, ist das rassistisch?
Ja, leider ja. Es ist eine rassistische Darstellung. Und so wie alle Begriffe und Symbole, die in einer kolonialen Manier schwarze Menschen als zurückgeblieben, wild, minderwertig etc. darstellen, werden als rassistisch bezeichnet. Und zwar, also die Darstellungen haben massive Gewalt legitimiert über Jahrhunderte. Sie haben Menschen entmenschlicht und das lässt sich halt einfach nicht so schnell wegputzen. Und vor allem wird das auch heute, also die Diskriminierungen werden fortgesetzt. Auch in der Schweiz, im Arbeitsmarkt, im Sport sieht man es. In verschiedensten Bereichen, wenn es dann wieder mal darum geht, Entwicklungszusammenarbeit abzuschaffen, kommen ganz viele Stereotypen, die mit so Bildern einfach weiterhin bedient werden. Und das hat nichts mit der Absicht zu tun von diesen Klicken. Das muss man immer wieder betonen. Es geht um die Wirkung. Das heisst nicht, also es ist sowieso immer so ein bisschen die Frage, was ist überhaupt Rassismus? Und meistens wird es auf eine individuelle Ebene abgestuft und es geht darum, Täter auszusondern und zu sagen, ja, die ausschliessen. Aber eigentlich ist es eine Struktur. Eigentlich ist es strukturell. Und es geht schlussendlich nicht um die Absicht dahinter.
Also jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Sie sagen, das Logo ist herabmindernd. Es besteht ein direkter Zusammenhang zu anderen rassistischen Vorkommnissen in unserer Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt. Und es ist strukturell. Manuel Gagne, wie sehen Sie das? Sehen Sie auch einen Zusammenhang zwischen dem Logo und rassistischen Praktiken im Alltag? Wie sagen wir, man findet vielleicht nicht so leicht eine Wohnung oder einen Job?
Keine direkte, aber es ist halt etwas Intrinsisches. Ich glaube, wenn es im Gedankengut von einer Gesellschaft ist, dass die Bilder existieren und auch ihre Existenzberechtigung haben, dann ist die Assoziation immer da. Und ich glaube, um das Intrinsische irgendwie abgewöhnen oder abzulernen, müssen solche Abbildungen weg oder Kontext bekommen.
Was meinen Sie mit, es ist etwas Intrinsisches?
Es hat mit dem Bild, das man von einer Rasse hat, in dem Moment zu tun. Und das ist dann halt nicht abgeschnitten von diesen Bildern, wie sie Negro Ribas gemacht hat.
Also es gibt dann direkt, also wenn man so verstehe ich es richtig, wenn man so Logos heute noch braucht, dann verbindet dann tut man automatisch auch Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe als negativ anschauen. Oder als weniger wertvoll.
Ein Stück weit schon, ob man es will oder nicht, ja.
Wie, wenn Sie sagen, es sind immer andere Praktiken und erwähnt worden und das Logo Menschen mit schwarzer Hautfarbe abwertend, ist denn Rassismus grundsätzlich weit verbreitet, schon wie der Pinto?
Also wenn man Rassismus als etwas Strukturelles versteht, dann ist das auch ein Teil von einem bestimmten Alltag. Und wie das Tarina Dankwa vorher gesagt hat, das hat damit zu tun, dass man halt unabhängig von Intentionen alltäglich mit Bildern konfrontiert wird, wo eben eine entmenschlichende Art sind, darstellen, wie schwarze Menschen dargestellt werden, und das hat Auswirkungen darauf, wie man handelt. Also beispielsweise, dass man, ich weiß auch nicht, um das vielleicht noch ein bisschen ausführen, an einem Beispiel, wenn sich jemand gerade vorstellen, der schwarz ist, dass man sich dann zuerst mal ohne, also zuerst mal einen Film ablaufen lässt, wo man sich überlegt, ja, ist echt die Person qualifiziert genug? Ich fange mit ihr an, Hochdeutsch zu reden, weil ich davon ausgehe, dass sie kein Schweizerdeutsch redet, weil ich das Gefühl habe, sie beherrscht die Sprache nicht. Sie beherrscht auch das Schweizerdeutsch nicht von mir aus. Das ist einfach ein Beispiel, aber das sind alles Sachen, die unterstellt werden, aufgrund allein von der Erscheinung der Person. Und das hat einen Alltag und das hat eine Alltäglichkeit. Das hat eine Alltäglichkeit, genauso wie die verschiedenen Symbole und die verschiedenen Namen, über die in der Debatte oder in der letzten Woche jetzt nochmal diskutiert worden ist. Und es gibt auch einen Grund, warum das all paar Jahre wieder auftaucht, dass man irgendwie findet, hey, aber jetzt könnte man doch die Symbole mal ändern. Aber was jetzt erstaunlich ist an dem Mal, finde ich schon, dass es irgendwie eben, also wir haben es 2016 in Bern, es ist 2017 eine Petition lanciert worden aufgrund von bestimmten Süßigkeiten und jetzt 2018 ist das in allen Medien in verschiedensten Medien aufgegriffen worden. Es ist wahnsinnig fest diskutiert worden. Das ist für mich unabhängig von der Art und Weise, wie darüber diskutiert worden ist, dass das überhaupt so aufgegriffen wird, auch ein Zeichen dafür, dass man sich angefangen hat, oder dass gewisse Leute sich angefangen haben, mit bestimmten Symboliken, die wir eben in unserem Alltag haben, auseinanderzusetzen. Also es ist eine Alltäglichkeit und es ist ja eben nicht ein Moment von, also so ein außergewöhnlicher, punktueller Moment, sondern dass die Diskussion einerseits immer wieder auftaucht, auch zeigt, dass die Symbolik halt überall vorhanden ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also wie weit das verbreitet ist, ist in dem Sinn wie so eine falsche Frage, oder? Weil man sagt, es ist gesellschaftlich.
Wenn ich schnell unterbrechen darf. Wir reden jetzt von Symbol und mich würde wundern, wie fühlt sich das an, wenn man so ein Symbol sieht, Serena Danko? Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie das Logo von der Negro-Rigas sehen? Oder wenn Sie Leute sehen, die in nennen wir es jetzt Schumkuss reinbeissen mit einer Leidenschaft und das dann leidenschaftlich Mohrenkopf nennen. Um schnell von der symbolischen Ebene auf die individuelle Ebene gleich zu kommen.
Also als ich das Logo das erste Mal gesehen habe als Kind und ich bin, meine Grossmutter ist Baslerin, ist in Basel aufgewachsen und ich bin auch ziemlich früh dann, meine Mutter hat mich mitgenommen, Fasnacht, das sind für mich so die grossen Highlights gewesen. Und als ich dann das als Kind mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber mir hat das ziemlich etwas abgeschnürt, weil ich die Darstellungen gekannt habe aus Kinderliedern, aus Darstellungen in Kinderbüchern. Und ohne dass mir dort jemand irgendwas von transatlantischem Sklavenhandel oder so erklärt hat, hat sich das einfach für mich eingereiht in die abwertende Bezeichnungen, wo ich als Kind all die Vergleiche von der Hautfarbe mit Fäkalien etc. Und das sind Sachen, die heute immer noch sind, die ich bei meiner Tochter auch höre und die überhaupt nicht muss böse gemeint sein, aber die trotzdem einfach etwas mit einem macht. Und eben, als ich das gesehen habe, ist das schon so ein Moment gewesen von Leerschlucken, weil ich eigentlich die Fasnacht so cool finde und da auch dazugehören und für Piccolo lernen und weiss ich was. Und das ist dann schon so. Ja, dort passiert dann schon etwas. Aber ich würde einfach auch sagen, es passiert nicht nur etwas mit schwarzen Menschen, sondern auch mit weißen Menschen, wenn das eine Normalität hat. Ich nehme an, auch weiße Mütter müssen ihren Kindern erklären, was ist jetzt das für ein Knochen in diesen Haaren oder um was geht es da. Und darum finde ich, dass eben die Betroffenheit oder wie das auf mich persönlich wirkt, das ist eins. Aber ich glaube eben wirklich, dass es auch nicht gut ist, für weisse Menschen, das so zu sehen und so die Normalität, das als normal zu empfinden.
Und warum ist es nicht gut für weisse Menschen, das so zu sehen?
Also erstens, oder Rassismus hat ja immer zwei Seiten. Das eine ist das Diskriminierende und das andere sind Privilegien, die durch das entstehen. Und es leiden auch weisse Menschen unter den Privilegien. Also es ist nicht, ich muss einfach immer sagen, wir sind alle von Rassismus betroffen, wir sind alle im rassistischen System aufgewachsen und es betrifft uns auf unterschiedliche Arten. Und ich glaube nicht, also erstens, also bei dieser Debatte haben wir es ja auch gesehen, dass sehr viele weisse Menschen auch gefunden haben, nein, das geht nicht. Und ich will nicht, dass das normal, also ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo das normal ist, dass Ungleichheit und Diskriminierung und Gewalt, dass das in so Symbolen weiterleben.
Adrienne Blaghese, Sie haben auf Facebook gepostet, sinngemäß die Debatte darüber, ob jetzt das Logo von der Negroisgas rassistisch ist oder nicht, das ist absurd. Ist denn für Sie, warum ist es für Sie absurd?
Also möchte ich vielleicht vorausschicken, ich bin heute oben weder hier als Vertreter von der Negroigas, ich bin nicht vom Fasnachtskomitee, ich bin kein Sympathisant von dem Solidaritätsmarsch. Ich möchte vielleicht so antworten, Serena hat vorhin etwas ganz Interessantes gesagt, was jetzt für mich neu ist. Sie hat gesagt, Rassismus hat etwas mit Wirkung zu tun. Und für mich und ich glaube für ganz viele andere Menschen, weisse Menschen, hat Rassismus ganz viel mit Absicht zu tun. Rein gefühlsmässig. Und wenn so ein Logo, wo man heute ja, also wenn heute irgendjemand würde auf die Idee kommen, sich so zu nennen als Guckermusik, so ein Logo, das wäre völliger Wahnsinn, oder? Das geht überhaupt nicht. Mit dieser Geschichte aber kommt man dann vielleicht dazu und sagt, also ich zumindest finde Rassismus ein sehr schwerwiegender Vorwurf und ich würde das Logo dann vielleicht eher als nicht mehr zeitgemäss oder geschmacklos bezeichnen. Und darum habe ich gefunden, die Diskussion ist blöd, weil ich mir innen schon vorausgesehen habe, wie das wird enden mit dem riesen Shitstorm, mit dem Solidaritätsmarsch, wo ich kann nur die Szene beschreiben, ich bin dort gewesen, um darüber zu berichten, und dann die Szene auf der Wettsteinbrücke, wo sich dann die zwei Gruppen gegenüberstehen, wie ein Braveheart, jeden Moment bereit zum Lossäckeln und aufeinander einschlagen, da habe ich gedacht, das hat mir weh gemacht als Fasnachtler, dass die Fasnacht jetzt Objekt ist von dieser Diskussion.
Warum, Georg Kreis, sorgt denn die Diskussion über, ob jetzt das Logo rassistisch ist oder nicht, für so Emotionen, dass man das Gefühl hat, es kommt jetzt gleich zum Krieg auf der Brücke?
Ich habe eigentlich sehr gut. Das ist eine Frage, die man sich stellen kann, die aber auch schwierig zu beantworten ist. Es hat viel natürlich mit der erleichterten Kommunikation mit elektronischen Medien zu tun und aber auch mit Printmedien. Also ich würde jetzt sagen, im Basler Fall war es ja eine Person, wenn ich richtig informiert bin. Und 20 Minuten haben sie ein erstes Mal hochköchelt. Und dann müsste man sich fragen, warum ist jetzt hier der Tsunami, oder wie man dem auch will sagen, ausgebrochen. Es hat wahrscheinlich schon etwas zu tun mit einer neuartigen Streitkultur oder mit Streitfreudigkeit vielmehr. Und ich kann es nicht silo sagen, dass hier die Rechte mit dem vorausgegangen ist. Und das jetzt, das werden wir nachher bei den Frauen vielleicht sehen, mit Grobheiten geantwortet wird, wo dem entspricht, was als erstes einmal in den Wald hineingerufen worden ist, von rechtsnationalen Kräften.
Aber wo sind die rechtsnationalen Kräfte, wenn ich da unterbreche? Also wo haben sie ihnen gebrüllt? Reden sie von Politikern, reden sie von Leuten?
Ja, also ich meine, es ist so, wenn man sieht, wie heutzutage Politik abläuft, Parteipolitik, wie man meint, dass man auf eine populistische Art kann Wählerstimmen gewinnen. Ist klar, es geht in erster Linie um die SVP und andere machen es noch. Sogar die SP hat es mit einem Plakat nachgemacht bei der Durchsetzungsinitiative. Sekundär auch in der Meinung, ich will ankommen bei einem bestimmten Publikum. Das ist für mich einfach jetzt die Antwort. Aber ich würde gerne noch zu etwas sagen zum Logo selber. Ich finde, an diesem Logo wird natürlich ein Stellvertreterkrieg geführt. Das Logo ist, wie Sie sagen, per se natürlich problematisch. Aber viel wichtiger ist das, was andere gesagt haben, nämlich der Alltag. Und es irritiert mich ein bisschen, dass man jetzt so die Logodiskussion so eng fokussiert, auf das führt. Und es sollte sogar möglich sein, dass das Logo verschwindet, meint man, das Problem sei erledigt. Und das ist ja vorher auch deutlich gesagt worden, es geht nur sekundär um das Logo. Das Logo hat eine verletzende Wirkung für Menschen mit dunkler Haut. Ich bin nicht ganz sicher, wie sehr man jetzt sagen kann, dass es den Rassismus bedient. Unbewusst wahrscheinlich schon. Aber man kann es nicht operationalisieren und nachweisen. Ich würde natürlich auch sagen, dass es den Rassismus auch ohne das Logo in einem grossen Mass gibt. Und,
ich glaube, da sind wir uns einig, wenn ich schnell unterbrechen ja. darf. Und man tut ja den von mir aus Stellvertreterkrieg vielleicht nicht nur am Logo führen, sondern eben zum Beispiel auch am Schumkuss oder am Mohrenkopf, wie man dem schon so schön sagt. Mhm. Sind gesagt, die SVP bedient sozusagen, die Politik aktiv bedient, eine Diskussionskultur, wo man kann, ich sage es jetzt mal salopp gesagt, reinschlagen. Aber jetzt würde ich schon gerne wissen, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe auch als Kind Mohrenkopf gesagt, oder ich habe das auch beigebracht gekriegt, und meine Eltern sind keine SVP-Wählerinnen und Wähler. Und ich denke, es geht vielen Leuten an, darum würde mich interessieren, ist es wirklich, hat's etwas mit der SVP zu tun, mit der Politik von rechts, schon weiter Pinto, dass die Emotionen gerade so hochkochend, wenn man den Leuten sozusagen den Begriff Mohrenkopf oder das Logo Negro Rigas wegnimmt?
Darf ich tue schnell ausholen. Also einerseits habe ich das interessant gefunden, was Sie vorher gesagt haben. Und auch mit dem, dass das etwas Neues ist und auch mit der Assoziation, die Sie haben, wenn Sie das Wort Rassismus hören. Und ich glaube, das ist eben durchaus eine Form von Reaktion, die sehr typisch ist auch für einen Diskurs in der Schweiz, dass wenn das Wort Rassismus fällt, dass man das Gefühl hat, es geht darum, dass man bestimmte Täter sucht und die aus der Gesellschaft ausschließt, damit man nachher eben wieder Ruhe hat. Aber man kann ja auch das Wort Rassismus hören und dann wäre es eben aus einer Wirkungsperspektive, dann sagt man, okay, es ist Rassismus, es hat Rassismus gegeben, das heisst, es sind bestimmte Leute verletzt, diskriminiert oder ausgeschlossen worden, was machen wir als Gesellschaft dagegen, damit das möglichst nicht mehr passiert? Und in dem Moment, das ist wie eine andere Art und Weise, wie Rassismus verstanden wird, wie Rassismus sich auch etabliert hat, wie Rassismus auch Teil geworden ist von verschiedenen Konventionen, die die Schweiz beispielsweise unterschrieben hat. Aber in dem, dass der Rassismusdiskurs in sich so wenig öffentlich geführt wird und in dem Moment, wo Rassismus geschaut wird, einfach alles mal abgebrochen wird, gibt es die Diskussion schon gar nicht. Also wird schwieriger, sich darauf einzulassen, zu fragen, ja, was machen wir denn dagegen, damit bestimmte Menschen, die unter uns leben, in ihrem Alltag mit weniger Diskriminierungen leben müssen. Und wenn sie mit Diskriminierungen leben, was sind die Massnahmen, die wir miteinander aufstellen und ergreifen können, damit man da möglichst schnell handeln kann. Aber es ist nur
das ist einfach schnell interessant. Darf ich schnell einen Stopp machen, weil es ganz...
Zu der Frage, ob das ein Problem ist von der SVP oder nicht. Also ich würde überhaupt, ich kenne ja nicht viele Fasnächtler, aber so wie ich weiß, sind nicht alle Fasnächtler SVP. Und ich glaube auch nicht, dass alle wahrscheinlich SVP sind, die Teil sind von diesen verschiedenen Gucken. Ich weiß es nicht, aber ich unterstelle Ihnen das jetzt mal.
Und es sind nicht alle Fasnächtler Solidaritätsmarsch.
Und auch nicht, genau.
Und wir unterstellen nicht den Fasnächtler.
Genau, aber der Punkt ist, genau, aber der Punkt ist, die Bilder, die wir haben, oder, die sind zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden und die sind nicht zufälligerweise vom Himmel gefallen, sondern die haben es ermöglicht im ersten Moment, dass man irgendwie gesehen hat, es gibt schwarze Menschen, das heisst, die sind dazu befähigt, dass man sich versklaven kann, dass man sich entmenschlichen kann, dass man sich als etwas weniger wert sehen als mir. Und das hat zu diesen Bildern geführt. Und das ist in diesen Darstellungen drin, in dem, dass man eben schwarze Menschen in diesem spezifischen Bild halb nackt darstellt, mit einem Knochen im Haar und mit einem Bassdruck. Und man hat im ersten Moment erklärt damit, dass das ja auf den Mittelholzer zurückgeht, der Flugpionier aus der Schweiz, der einen Afrika-Flug gemacht hat, der eine Expedition war. Er hat in diesen Expeditionen bestimmte Bilder inszeniert von schwarzen Menschen, die irgendwie genau so einen Gegensatz aufgezeichnet haben zwischen seiner fortschrittlichen Technologie, einem Flugzeug, seiner Technik mit der Fotografie, Er als bekleideter Mann in weißer Kleidung mit einem Tropenhelm, im Gegensatz zu diesen wilden, unzivilisierten Menschen. Und das ist das Bild, das im ETH-Archiv ist, das zugänglich ist als etwas von einer Bedeutung für eine nationale Identität der Schweiz. Das heisst, es betrifft nicht nur die SVP, sondern die Bilder, die sind in unseren Wissensbeständen, die Bilder, die sind in unserem Alltag, die sind in unseren Kinderbüchern, die sind irgendwie in unseren Lehrbüchern. Das betrifft uns alle.
Das betrifft uns alle. Herr Blagesi, Sie betrifft es auch.
Entschuldigung?
Sie betrifft es auch.
Die
Bilder? Das ist eine Frage. Schon wie der Pinto sagt, die Bilder, die betreffen uns alle. Betrifft es auch? Sie haben etwas wollen sagen.
Mir betrifft es, wenn sich Leute beleidigt fühlen durch das. Das ist ja nicht eben die Absicht. Das finde ich auch schlimm. Ich möchte noch etwas sagen zur Fasnacht. Ich habe Fasnacht immer als ein Ort erlebt, als Kind schon, wo sich alle Leute treffen, jegliche Hautfarbe, jegliche politische Richtung, jegliche soziale Schichten. Und ich habe Fasnacht an sich immer als etwas sehr Integratives erlebt. Jetzt noch zum Thema, zum Begriff Rassismus nochmal schnell. Ich finde es schön, wie wir hier auf der Bühne können, also fast schon akademisch über diesen Begriff reden und ihn auch benutzen. Es ist leider so, ich empfinde das so, dass sobald die Diskussion in den sozialen Medien anfängt, ist Rassismus eben nicht mehr ein Begriff, der ein gewisses Phänomen beschreibt, sondern dann ist Rassismus gerade eine Beleidigung. Und das, wenn man das so braucht, gerade direkt, dann feiert das natürlich gerade auch die Fasnacht. Das ist wie ein Mikrokosmos, ein System. Und wenn dann von außen kommt, Angriff, Rassismus, dann ist natürlich die erste Reaktion von so einem System Rückzug, Verteidigung, bevor man dann überhaupt einmal dazu kommt, sich Gedanken zu machen, zu reflektieren, warum kommt da jemand und sagt Rassismus?
Oder? Ich glaube, man sollte auch die sozialen Medien als Diskussionsplattform nicht das Status quo nehmen, sondern wie er auch gesagt hat, es ist extrem kurz, was dort eigentlich passiert und man sucht halt nach kurzen Lösungen oder kurzen Schuldner. Darum ist es einfach zu sagen, das Logo ist das Problem und nicht irgendwie etwas amorphs wie Rassismus. Darum will man halt eine kurze Lösung tackeln. Außerdem finde ich es ein bisschen bedauerlich, dass eigentlich die Bühne hier homogen ist und meine ich nicht von der Opposition jemanden hier haben, sondern wir können uns einfach ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Wir haben natürlich den Obmann von der Negro Rigas eingeladen, aber die Gucke wird im Moment intern über das Logo und die ganzen Diskussionen reden. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Ich weiss jetzt aber immer noch nicht genau, warum führt es bei gewissen Leuten zu so vielen Emotionen, wenn man ihnen sagt, sie dürfen nicht mehr Mohrenkopf sagen. Warum ist es nicht möglich? Sie haben jetzt gesagt, Adrian Blagesi, die Leute fühlen sich sofort angegriffen, sie fühlen sich sofort als Rassist oder Rassistin bezeichnet, abgewertet. Warum ist es nicht möglich, dass man miteinander redet? Warum gerade sofort, ich bin sicher keine Rassistin oder ich bin sicher kein Rassist?
Ja, es ist jetzt gerade gesagt worden, ich meine, wer will schon als Rassist bezeichnet werden? Wer will schon rassistisch sein? Niemand. Das will doch niemand. Und darum fühlt man sich dann auch irgendwie wie angegriffen, wenn das einem jemand sagt und denkt, nein, sicher nicht, das kann nicht sein, ich bin doch kein Rassist. Bevor man überlegt, habe ich jetzt etwas Rassistisches gesagt. Und dann das andere, oder wieso fühlen sich Menschen, wieso reagieren sie so hart darauf, wenn sie jetzt nicht mehr Mohrenköpfe dürfen? Ich glaube, es hat mit so einer gewissen Angst zu tun, dass einem sowohl Mohrenkopf wie die Logos, oder ich glaube, das ist eigentlich allen egal, ob jetzt das, wenn das nicht mehr ist, dann ist auch gut, aber ich glaube, es geht darum, dass die Leute Angst haben, dass ihnen jetzt plötzlich gesagt wird, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist eine Angst, die der Mensch hat, nehme ich mal an, und das führt zu solchen Reaktionen.
Das war auch meine Erfahrung, aber es ist auch das, was wir jetzt sehen, es ist eine völlig asymmetrische Diskussion. Im Vordergrund steht immer die Meinungsäußerungsfreiheit, die Gestaltungsfreiheit, der Kampf gegen Vögt, der Kampf gegen den eidgenössischen Maulkorb. Das ist die Hauptsorge. Aber was das bewirkt für potenzielle Opfer, ist in der ganzen Rassismusdiskussion in der Schweiz eigentlich nicht einmal ein sekundäres Problem. Es wird alles nur dominiert über die Meinungsäußerungsfreiheit. Und Sie haben bezeichnenderweise zweimal jetzt in Ihrer Äußerung gesagt, sagen oder reden. Es geht ums Verbale. Und das Verbale ist zwar auch bedeutend, aber es ist eigentlich im Vergleich zum anderen Handeln eher sekundär. Und es ist, hat eigentlich fast den Charakter von einem Unterhaltungsspiel. Ich habe auch für die Weltwoche früher einmal immer wieder in meiner Aufgabe als Kommissionspräsident müssen blöde Fragen beantworten. Darf ich meiner Katze noch Möhrli sagen? Oder darf ich ein Zigeunerplätzli bestellen? Da wird eigentlich das Problem einfach banalisiert. Und es ist fast so eine Art Erfolgssport. Wie sehr darf ich noch rassistisch sein, um nicht verwutscht zu werden oder um nicht angeklagt zu werden? Es steht ja immer im Hintergrund, das hat der Herr Blocher auch immer gesagt, wenn ich euch jetzt das sage, dann komme ich ins Gefängnis, aber wenn ich Bundesrat bin, habe ich Immunität. Also das Spiel mit der vermeintlichen Gefahr, wenn Sie schauen, was das Strafgesetz eigentlich an Strafen ausgesprochen hat, es ist noch niemand ins Gefängnis gekommen, wegen Rassismus.
Um ein bisschen Kontext zu geben, Sie meinen, dass jetzt vor allen fast alle grossen Zeitungen einen Kommentar drin hatten, wo man gesagt hat, jetzt Meinungsfreiheit ist bedroht, jetzt kommt dann Gesinnungspolizei und sagt, du hast das Velo nicht abgeschlossen.
Und das ist auch unsere Erfahrung von den letzten 20 Jahren, dass das eigentlich immer die Hauptsorge ist, ob man als freier Schweizer noch sagen darf, was man denkt. Und dann kommt ja sofort die ganze Diskussion von der Political Correctness, wo verunglimpft wird, wenn man einmal davon absieht, den anderen zu beleidigen.
Serena Dankwa, warum hat man so Angst, um den anderen zu beleidigen? Warum hat man Angst um seine Meinungsfreiheit?
Ich glaube, die Angst kommt ja vor allem von Menschen, die sich gewöhnt sind, dass man ihnen zulässt. Oder? Wo... Also mir muss man nicht sagen, gewisse Sachen, die ich nicht darf. Ich mache sie einfach nicht. Ich spüre es schon. Ich weiß schon, wenn ich dort durchlaufe, ist es für mich nicht sicher. Ich überlege mir schon, wenn ich mich anlege, was ziehe ich an, damit ich nachher nicht, dass Leute nicht mich ansprechen, ob ich Sex verkaufe. Ich weiß nicht, ob sie sich das jemals haben müssen überlegen, oder? Und das sind ja Privilegien, einfach so ganz selbstverständliche Sachen.
Das hat etwas mit ihrer Hautfarbe zu tun?
Natürlich, das hat etwas genau damit zu tun. Oder dass ich auf Hochdeutsch angesprochen werde, oder selbst wenn ich Schweizerdeutsch rede, dass mein Gegenüber, der nicht hochdeutschsprachig ist, trotzdem mit mir weiterhin Hochdeutsch redet, das heisst, Das kann ich mir nicht anders erklären. Ich will einfach nur sagen, dass das mit dem Dürfen, ich darf auch ganz, ganz viele Sachen nicht. Aber das ist für mich, seit ich da in der Schweiz lebe, ist das für mich so klar. Und ich glaube, das ist eine Bedrohung. Und ich kann das nachvollziehen, dass es Verlustängste gibt, dass man Sachen, die man gerne bekommen hat, egal ob es so ein Logo oder ein Begriff ist, dass man das jetzt loslassen muss. Das ist ein Verlust und ich finde, das muss man auch ernst nehmen und das darf man auch betrauern, weil es soll ja wirklich eine Veränderung stattfinden. Es geht ja nicht darum, um Political Correctness. Also mir geht es nicht um das.
Ich würde gerne hier noch schnell anhängen. Wegen der Angst. Es ist eigentlich eine Pseudo-Angst. Es sind nämlich die Starken, die sagen, es könnte eine Einschränkung geben in der Fasnacht, was ja lächerlich ist. Generell wird in diesen Gegenaktionen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und wir haben es dann noch vielleicht auch in der Sexismusdiskussion. Da sind eigentlich Machthaber und ist das starke Geschlecht, wo plötzlich das Gefühl hat, es wird problematisiert, aber in einer Weise, wie es in der Realität, in der Gesellschaft gar nicht stattfindet.
Ist es eine unberechtigte Angst?
Ja.
Ich meine, zum Beispiel der Chefredakteur von der BZ Basel, der David Zieber, hat geschrieben, heutzutage dürfen ja weiße Männer gar nichts mehr sagen. Wenn man das weiterdenken würde, würde das ja irgendwann heissen, es sind nicht mehr nur weiße Männer in der Chefredaktion, es sind nicht mehr nur weiße Männer in der Bundesrat und weiße Frauen und auf den CEO-Sessel der Unternehmen. Ist es wirklich nur eine unbegründete Angst?
Also, ich möchte einfach noch mal schnell sagen, zum Thema Rassismus, das ist interessant, was du erzählt hast. Der Punkt ist doch, der Herr Kreis und ich, du, wir sind weiss. Wir sind die Privilegierten, wie man immer so schön sagt. Ich kann doch nie im Innersten von mir nachvollziehen, wie das ist, Opfer sein von Rassismus. Ich kann doch nie nachvollziehen.
Sie können sagen, eine Rassismusdebatte ist absurd.
Nein. Ich sage doch, ich kann doch nie nachvollziehen, was Serena erlebt hat, weil ich habe das nicht erlebt. Und vielleicht kommt daher auch die Zögerlichkeit, sich mit dem auseinanderzusetzen und das anerkennen, zu sagen, okay, ja, du fühlst dich verletzt, oder weil man selbst, man kann sich das nicht vorstellen.
Du hast aber vorher gesagt, dass du dich verletzt fühlst, wenn du als Rassist betitelt wirst.
Richtig.
Oder würdest.
Richtig.
Es ist ja ähnliches wie das. Wir können ja nicht verlangen, dass du volles Verständnis hast für das. Darum können wir auch kein Verständnis haben für deine Angst an Zivilcourage, die zu äußern und so etwas. Und ich glaube, vielleicht müssen wir nicht füreinander Verständnis haben dort, sondern einfach agieren.
Wie agieren?
Als überspitzt gesagt, sie weiße Alpha Mann sich den Diskussionen aneignen und tatsächlich etwas sagen. Und als betroffene Person von Rassismus das nicht einfach über sich ergehen lassen, sondern sich auch zu Wort melden.
Also das heisst mit dem ganzen Shitstorm, der vielleicht über sie reinbricht nachher?
Der Shitstorm ist etwas Winziges gesehen eigentlich. Weil das ist nicht etwas, wo man mit einem Shitstorm lösen kann. Das braucht konstant die Aufmerksamkeit und Sorge und ein bisschen Vorsicht.
Das heisst, Ihr Plädoyer ist, betroffene Menschen, wo sich von Rassismus betroffen fühlen, sollen mehr aufstehen und den Rassismus benennen.
Und im Gegenzug soll das auch gehört werden. Ich glaube, wenn man einfach etwas sagt und gegen eine Wand schreit, ist es relativ sinnfrei.
Georg Kreis, was muss man denn machen, dass die Leute, die bis jetzt nicht zuhören, nennen wir es jetzt mal die Weißen, die Weißen privilegiert, dass die zuhören?
Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden.
Der Manuel Gagne hat gerade gesagt, wenn man als schwarze Person sich betroffen fühlt von Rassismus und dann sollte man halt sich in die privilegierte Position sozusagen reinzwängen und einfach laut sagen, hey, so nicht Rassismus benennen. Dann also frage ich Sie, was muss man denn machen, damit die Menschen, die nicht betroffen sind von Rassismus, zuhören?
Es gibt ein Problem, wenn ich das leicht verallgemeinern darf. In der Schweiz gibt es einen grösseren Respekt gegenüber organisierten Kräften und einen zu kleinen Respekt gegenüber dem Einzelmensch, dem Individuum. Wenn Sie als Einzelmensch natürlich in einer aktuellen Situation sich wehren, dann finde ich, muss man das machen. Und es ist zwar für Sie eine Zumutung, aber es ist, glaube ich, der einzig richtige Weg. Im Fall vom Antisemitismus hat man gesehen, dass die Juden, wo sie aufgestanden sind, auch in der Schweiz, und sich organisiert haben und sich einfach die Verrechtlichmachung nicht mehr hingenommen haben, sind sie plötzlich mehr respektiert worden. Und wir haben das Gleiche auch mit Afrique Noir als Organisation. Das könnte ein bisschen helfen, aber am Schluss bleibt natürlich immer das einzelne Individuum in der Gesellschaft, wo dann Diffamierungen und auch der konkreten Diskreditierung ausgesetzt ist. Aber es gibt vielleicht schon auch Möglichkeiten im Fall von Wohnungssuchen, im Fall von Lehrstellensuchen, dass man über Organisation von Gleichgesinnten weiterkommt. Das ist, glaube ich, Tatsache, dass man als Einzelmensch weniger kann erreichen kann, als wenn man sich verbündet mit Gleichgesinnten. Es ist banal, aber so läuft es.
Schon wieder, Pinto, Sie sind gut vernetzt. Oder? Also, Sie gelten als... Blöde Frage. Nein, Sie sind ja unter anderem zum Beispiel Mitglied vom Netzwerk Black Ski. Sie sind gut vernetzt auch mit Feministinnen. Ist damit das Problem gelöst? Sie als schwarze Person melden sich zu Wort. Oder noch nicht gelöst, aber auf dem Weg dazu.
Ich weiß gar nicht,
was. Flash hat sich kürzlich genau. Als Verein organisiert, aber das ist nicht, es ist schon nicht vergleichbar mit Old Boys Networks. Wirklich nicht.
Also vielleicht auch, um da wie noch anfügen, oder? Der ganze Punkt ist, dass wir ja das Netzwerk unter anderem auch darum müssen haben entschieden, dass wir das aufbauen wollen, weil wir eben gemerkt haben, dass es so viele verschiedene Einzelsituationen gibt und dass es durchaus helfen kann, wenn wir mehrere sind, aber auch zum Miteinander irgendwie über unsere verschiedenen Erfahrungen, die eben nicht viel Raum haben in einer öffentlichen Diskussion, um aus denen Sinn zu machen und nicht irgendwie zu finden, spinne ich? Oder hat mir jemand die ganze Zeit das Bein gehinkt und hat mir gesagt, es sei der Tisch, aber ich habe eine Wunde. Also ist die Wunde an meinem Bein oder nicht? Und für so etwas ist natürlich Flash auch da, oder? Aber dann nochmal, ich versuche, dass wir nicht zu so einem Essentialismus kommen, dass wir sagen, es gibt Schwarze, die haben bestimmte Erfahrungen, die kann ich nicht verstehen, weil ich die nie selber mache. Ich wünsche niemandem, dass sie Diskriminierungen erleben in ihrem Alltag. Und ich wünsche, dass das sich auch andere Leute wünschen, aber man muss das ja auch nicht erfahren haben, um zuhören, um aufgrund von dem eine bestimmte Situation, in der man es eben unintentional, unintendiert von mir aus, eine rassistische Handlung ausübt, dass man das kann verlernen und das kann man verlernen. Und es gibt jegliche Handbücher, wo man das kann lernen kann, es gibt jegliche Anleitungen, wo man darauf zurückgreifen kann, es gibt jegliche Umbenennungen, die es schon gegeben hat in ganz Europa. Man kann darauf zurückgreifen und schauen, wie haben die das gemacht und warum haben die das gemacht und mit welchen, was für ein Signal hat das gegeben, ich weiß doch auch nicht, für eine bestimmte Fasnacht, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt das Symbol weg und wir nehmen irgendwie Henriette Alexander, eine schwarze Frau aus dem 19. Jahrhundert, aus Basel, die da gelehrt hat und auch sich Sachen überlegt hat zum Rassismus in der Schweiz zu dieser Zeit. Es ist irgendwie ein Signal, okay, wir nehmen das ernst, es ist eine populäre Figur sein von dem Basel und dann setzen wir das Denkmal, indem wir sie irgendwie jedes Mal nochmal abfeiern, indem wir irgendwie ein Fest zum Jubiläum von ihr machen und so weiter und so fort. Also es gibt ja andere Handlungen, die möglich sind. Und es gibt ein Lernpotenzial und es gibt Anleitungen dazu. Und es gibt ganz viele Leute, die seit jeglichen Jahrzehnten und Jahrhunderten, nicht nur wenn es um Sexismus geht, sondern auch wenn es um Rassismus geht, in der Schweiz und außerhalb, dafür Widerstand leisten. Es geht darum, wem hört man zu und wie schafft man das, dass man jemandem zuhören kann. Und ich glaube, wenn wir dann sagen, dass alle eine Verantwortung haben, dann würde ich auch sagen, also auch die Medien haben eine Verantwortung. Wer schafft denn in diesen verschiedenen Redaktionen? Welche Themen werden denn dort aufgegriffen? Welche Massnahmen gibt es, damit man Diskriminierung verbietet? Warum wird ein Thema, wenn es um Rassismus geht, aufgegriffen mit der Leitfrage, ist das rassistisch oder ist das nicht rassistisch, sondern die Frage, wer ist mit dem verletzt worden und warum und was hat das etwas Strukturelles oder nicht? Das ist nicht eine Meinungsfrage, sondern das kann man tatsächlich überprüfen.
Also Appell an... Appell an alle Menschen, einfach mal zu durchschnaufen, zuhören, nicht sofort sagen, ich bin sicher kein Rassist, sondern zuhören, wie ist die Erfahrung, warum macht das etwas aus, was könnte man ändern, dass der Mohrenkopf nicht mehr Mohrenkopf heisst und rassistisch ist, dass das Logo nicht mehr rassistisch ist und so weiter und so fort. Und der Appell an die Medien, ebenfalls zuzuhören, gehört eigentlich zu unserem Job und für mehr verschiedene Leute mit verschiedenem Hintergrund in die Redaktionen zu holen. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt und komme zum zweiten Thema, das wir heute Abend diskutieren wollen. Men are trash, eben auf Deutsch Männer sind Müll. Mit dem Slogan haben Frauen auf der ganzen Welt wollen, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, haben nachher aber Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen und böse Beschimpfungen gekriegt, weil Männer gesagt haben, das ist männerfeindlich. Manuel Gagnon. Männer Trash. Ist das männerfeindlich?
Ich glaube, die Aussage an sich ist recht generalisierend, aber so als Appell und als sagen wir so hard open für die Diskussion sicher effizient.
Effizient. Weil man dann?
Weil man halt Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, wenn man, das ist schrecklich zu machen, aber wenn man jetzt Hashtags vergleicht mit MeToo, das hat etwas Inklusives. Und ich glaube, sobald man nicht exklusiv wird oder einen Finger zeigt oder einfach eine Gruppe abgrenzt, hat man weitaus mehr Erfolg und einen offenen Diskurs, als wenn man eine ausschließt.
Also der Appell, lieber einen konstruktiven Slogan zu nehmen, um über gewählten Frauen zu diskutieren.
Ich weiß nicht, ob es effizienter wäre. Ich meine, wir reden jetzt über das, nicht über MeToo. Von dem her, ich weiß es nicht.
Frage ich mal Adrian Blagesi als Redaktionsleiter. Wo sind Sie als Redaktionsleiter eher bereit, das Thema zu bringen am Abend im Fernsehen, wenn der Slogan MeToo ist oder Men are Trash?
Das spielt keine Rolle für unsere Arbeit. Ich glaube, wir Medien, also ich glaube, alle Medien in Basel berichten dann über etwas, wenn es ein Thema ist. Und ob jetzt der Hashtag Men are Trash heisst oder MeToo, das spielt keine Rolle. Aber Fakt ist halt, und da sind wir Medien, wahrscheinlich müssen wir uns auch hinterfragen, aber wenn in sozialen Medien so ein Shitstorm losgeht, dann kann man den nicht ignorieren, oder? Man muss dann auch darüber berichten. Und das ist vielleicht damals ein bisschen ein Problem, dass man sich dann in dieser Empörungsspirale immer weiter aufdreht, bis am Schluss sich alle Spinnen finden, gegenüberstehen und sich wüst sagen. Und jetzt nicht im Sexismus, aber nochmal zum Rassismus zurück, oder? Und am Schluss ist es dann um ein Logo gegangen von einer Guckenmusik. Obwohl wir auf der Welt viel größere Probleme haben mit Rassismus als jetzt die eine Gucke.
Und bei Männer Trash ist es nachher um den Hashtag gegangen und nicht, würde ich jetzt mal fragen. Schon wieder Pinto, haben Sie Abhandlungen über Gewalt an Frauen gelesen im Zusammenhang mit dem Hashtag?
Abhandlungen gelesen,
oder
ja.
Oder auch immer Abhandlungstexte, Auseinandersetzungen.
Ja, und ich habe dann auch auf heute bestimmte Kommentare gelesen. Ich versuche ja, manchmal die nicht zu lesen, weil es ist ja auch gewaltvoll, wenn man es liest. Oft. Aber ich weiss, also ich weiss wie nicht, ob es die richtige Frage ist, zu fragen, ist jetzt, hat es jetzt einen konstruktiveren Hashtag gegeben als Men are Trash? Weil es hat erstens verschiedene andere Hashtags gegeben. die sind zirkuliert. Es hat ganz viele verschiedene Formen, gibt es auch nebst.
Entschuldigung, was wäre denn die richtige Frage?
Ich würde fragen, warum. Ist die Debatte nicht dort gelandet, dass man dann nachher tatsächlich sich gefragt hat, ja, wie ist das denn mit dieser Gewalt an Frauen in der Schweiz? sondern irgendwie Teil, wo, also man hat ja dann nachher ersten so einen Shitstorm gehabt in Bezug auf das auf den Hashtag, wo irgendwie jegliche Gewalt nochmal ausgeübt worden ist. Man hat den Kommentarspalte offen lassen, damit irgendwie bestimmte Kommentare überhaupt gemacht werden können. Es ist auch selber nochmal Gewalt ausgeübt worden durch verschiedene durch bestimmte Zeitungen und Karikaturen, wo auch irgendwie Teil ist von der Art und Weise, wie man irgendwie mit Gewalt umgeht in der Schweiz. Also ich glaube, das ist doch das. Und in jedem Hashtag, bei jedem Hashtag ist ja dazu irgendwie noch ein Statement gestanden, oder? In jedem Hashtag, wenn man den Hashtag eingibt, auf Google, auf Twitter, auf Facebook, dann kommt ein Kommentar dazu von der Person, die etwas dazu gepostet hat. In all diesen Kommentaren geht es um Gewalt. Es geht um Gewalt an Frauen und das ist nicht aufgegriffen worden.
Gut, dann möchte ich jetzt gerade Ihren Input ernst nehmen und fragen, Herr Kreis, wie steht es um Gewalt an Frauen in der Schweiz?
Um Gewalt?
Gewalt gegen Frauen in der Schweiz?
Das ist etwas, was ja weitgehend unter dem Deckel von der Öffentlichkeit passiert. Mhm. Es kommt jetzt über die sozialen Medien verbal wieder führen. Aber es ist auch ein Teil vom Alltag. Und ich würde natürlich mit einer gewissen Neigung und Vorurteil mit dagegen wehren, dass das jetzt einfach als Ausländerproblem dargestellt wird, wie das in Genf passiert ist, dass dann man sagt, ja, ist klar, dass das eben nicht Schweizer sind, als ob eben die Schweizer das nicht auch machen. Aber wir haben da grosse Dunkelziffern. Wir haben zum Glück neuerdings, das heisst, seit 20, 30 Jahren haben wir Frauenhäuser, wo das ein bisschen probieren aufzufangen, aber Dunkelziffern sind. Und da ist dann wiederum die Frage in einer Variante, wie sehr kann man von Frauen, die der Gewalt ausgesetzt sind, erwarten, dass sie sich dagegen wehren, dass sie an Hilfsstellen gehen etc. Ich will aber doch noch sagen, ich bin nicht ganz sicher, dass der Hashtag jetzt wirklich effektiv war, auf eine gewisse Art schon. Aber ich finde, man könnte ihn mindestens so sehr als kontraproduktiv bezeichnen. Und es hat einfach das, was in Amerika eine grosse Diskussion ist, es hat so einen Backfire-Effekt ausgelöst. Und hat denen, die gewaltfreudig sind, eigentlich einen Vorwand gegeben, eine Plattform, was zwar gar nicht so schlecht ist, dass man die sieht. Ich finde, das hat auch eine positive Seite, weil man sich wieder gegen die wehren und dagegen antreten. Aber wenn es darum geht, wir haben das vielleicht auch bei der Fasnacht.
Bleiben wir schnell doch beim Männer-Trash.
Moment, ich will den Satz jetzt schnell fertig. Wenn es darum geht, auch in der Fasnacht eigentlich andere Menschen zu überzeugen und für die eigene Sache zu gewinnen, dann ist eine polarisierende Vorgehensweise nicht immer ideal. Jetzt bin ich fertig.
Darf ich auch noch etwas dazu sagen? Was ich einfach faszinierend finde, ist, dass man irgendwie, dass es halt auch jetzt wieder so eine Art und Weise gibt, darüber zu reden, ja, sagen Sie uns doch nicht, dann lassen wir uns vielleicht zu. Sagen Sie uns doch nicht, dass Sie irgendwie geschlagen worden sind, sagen Sie uns doch nicht, und möglichst ohne Emotionen, dass euch irgendetwas passiert ist. Und dann hat man das Gefühl, und man tut es so, wie wenn es irgendwie einfach so eine Bühne gibt, oder wie da, wo dann die Person einfach auf die Bühne laufen kann und sagen, hey, ich bin verletzt, ich habe Gewalt erlebt. Und zwar möglichst gelassen und ohne, dass man irgendwie humpelt oder ohne irgendetwas. Das ist die Vorstellung dahinter, wenn man sagt, ist jetzt das wirklich die richtige Art gewesen, wie man irgendwie gesellschaftlich soll darauf aufmerksam machen, dass es Gewalt gibt. Es ist irgendwie eine von verschiedenen Formen, weil man irgendwie immer wieder versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt gegen Frauen etwas Strukturelles ist. Und das wird dann wie so weggeblasen.
Also, zuerst kriegt man auf den Deckel und dann muss man es noch nicht sagen. Adrian Blagesi.
Ich möchte eine Frage in die Runde eigentlich stellen. Was ich mir frage, ist, dass die Hashtags, die Shitstorms, das ist ein relativ neues Phänomen. Das haben wir selber auch in unserem Alter, das ist noch nicht so lange her, wo das angefangen hat. Und jetzt haben wir schon ein paar von denen gehabt. Und wir haben jedes Mal festgestellt, es gibt eine Empörung, Opfer melden sich, reden darüber, aber dann folgt die Empörungsspirale. Und am Schluss bleibt eigentlich nichts Handfestes übrig. Nach dieser MeToo-Debatte haben ein paar Grüsel hier in Amerika haben ihren Job verloren, zu Recht. Aber wieso schaffen wir es nicht, so eine Debatte zu führen, auch und vor allem in sozialen Medien, dass nachher irgendetwas kleben bleibt? Es ist ja, wie wir in den Medien sagen, ja, es geht jetzt noch ein paar Wochen und dann wird die nächste Sau durchs Dorf treiben. Oder so sagt man das und meint damit eigentlich, ja, das ist dann Schnee von gestern. Warum schaffen wir das nicht, dass man irgendwie aus so Diskussionen, wo es um wichtige Sachen geht, Gewalt gegen Frauen, tut doch niemand verteidigen, der noch ganz betrost ist, oder? Wieso also, bleibt am Schluss nichts übrig?
Politisch gibt es im Moment ein paar Vorstöße. Die SP hat irgendwie ein 5-Punkte-Programm. Oder wie viele Punkte sind es gegen Gewalt an Frauen veröffentlicht und Polizeidirektoren? Wollen auch mehr Ressourcen, mehr Polizisten und so weiter für Gewalt gegen Frauen investieren. Serena, danke. Bleibt etwas kleben, nicht?
Also die Schweiz hat ja im April eine Konvention ratifiziert, die Istanbul-Konvention, wo sich die Schweiz verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und andere Menschen zu bekämpfen und zu verhüten. Und zum Beispiel so Mängel wie, dass es viel zu wenig Platz hat, die Frauenhäuser zu beheben, dass alle Frauen geschützt sind, zum Beispiel auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Das ist in der Schweiz überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, der Weg ist halt schon, den Betroffenen mehr Recht zu geben. Und sehr vieles scheitert am Migrationsgesetz. Dort, wo die Schweiz die grössten Lücken hat, das sind wirklich die Personen, die nicht, eben, die keine Stimme haben, die keine Stimme bekommen, beziehungsweise es wird ihnen nicht zugelassen?
Also es sind Frauen mit Migrationshintergrund, die weniger Recht haben als Schweizer Frauen, öfter betroffen von Gewalt.
Ja, ich meine, wenn du kein Papier hast, gehst du nicht auf die Polizei. Mit diesen Frauen kann man machen, was man will, auf Deutsch gesagt. Und es wird, es passiert in der Schweiz. Und dort vermischen sich eben auch wieder die Debatten. Also ich kenne mich nicht so aus in den sozialen Medien und ich habe manchmal auch den Eindruck, es lenkt ein Stück weit ab, aber gleichzeitig, irgendwo muss man ja auch anfangen. Also ich bin nicht der Meinung, dass Sprachhandlungen oder das Symbol, dass das eine andere Ebene ist. Ich finde, das kann man nicht, das ist für mich eine künstliche Trennung. Weil genau in dieser Istanbul-Konvention steht ganz klar, ohne auf eine Gleichstellung zu arbeiten, kann man auch die Gewalt nicht loswerden. Das ist so eng miteinander verknüpft. Und in der Geschlechterdebatte ist man ja langsam am Punkt, wo man sagt, ja, es reicht nicht zu sagen, Frauen sind mitgemeint. Es reicht nicht, also man muss Vorbilder schaffen für junge Frauen, damit irgendwie sich in der Berufswelt irgendetwas ändert. Oder dort kommt man jetzt zu dem Punkt. Und in der Rassismusdebatte ist man offenbar noch nicht so weit, dass man sieht, wie eng Gewalt und Gleichstellung eben gekoppelt ist.
Also zum Zusammenfassen, das heisst, man muss schauen, dass man Frauen gendergerechte Sprache braucht. Aber nicht nur das, man braucht nicht nur Frauenhäuser, man muss die Gleichstellung von Frauen auch von Frauen mit Migrationshintergrund antreiben. Es braucht mehr Frauen in der Politik und so weiter und so fort. Habe ich das richtig verstanden?
Also, es ist einfach so, wenn man einen prekären Aufenthaltsstatus hat in der Schweiz als Frau, gibt es sehr wenig Mittel, sich gegen Gewalt zu wehren. Also das ist auch alles Migrationshintergrund, das ist riesig, oder? Aber es geht wirklich darum, dass die Frauen, die am verletzlichsten sind, einfach zwischen die Maschen fallen, durchs Raster fallen. Weil sie, also zum Beispiel auch schon die ganzen Rassismusthemen, das ist ein gewisses Privileg, dass man überhaupt darüber reden kann, dass man überhaupt auf so einer Bühne sitzen kann, dass man nicht vorher ausgeschafft oder im Knast oder in der Erziehungsanstalt landet, weil man seine Wut am falschen Ort äußert, oder? Und ja, ich habe jetzt vor allem, also bei dieser Istanbul-Konvention fällt das einfach auf, dass es wirklich um alle Frauen geht, um Transfrauen, um Frauen ohne Papier. Und dort, das ist wahnsinnig schwierig, also dort stößt man an wahnsinnige Grenzen, dass man zum Beispiel ein Opferhilfegesetz, dass das auch anwendbar ist für Personen, die auf dem Weg in die Schweiz so massiv Gewalt erfahren haben, dass sie eigentlich nicht... dass man sie nie nicht her mehr ausschaffen kann, also beziehungsweise eben ohne gegen internationale Konventionen zu verstoßen. Das wird immer noch gemacht. Und dort gibt es von mir aus gesehen einen riesen Bedarf, Handlungsbedarf. Und wie man auf das aufmerksam macht, eben, ich kann nur sagen, schlussendlich, es nützt nichts, wenn man die Betroffenen einfach nur als Opfer darstellt. Eigentlich muss man ihnen das Recht geben, um überhaupt können sagen, also dass man dann nicht nur eben auf dem Internet diskutiert und schlussendlich, oder?
Was müsste denn jetzt der nächste Schritt sein, Georg Kreis? Wie könnte man denn jetzt immer da auf dem Podium, jetzt reden wir über Migrationsbedingungen von Frauen, die von Gewalt betroffen sind und keine Stimme haben. Was wäre der nächste Schritt? Was müssen wir machen, um Gesetz anzupassen, dass die Frauen nicht unter die Räder kommen?
Also, ein bisschen traditioneller Weg ist natürlich der Appell oder Verbindung mit den Kommissionen, die es gibt. Ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen gemacht haben mit der Frauenkommission. Das wäre an sich der eidgenössische oder auch mit den kantonalen Stellen, die zwar jetzt auch in einem laufenden Abbau ausgesetzt sind, aber irgendwie, Sie haben jetzt vorher etwas Schönes gesagt, irgendwann müssen wir anfangen. Und das gilt eben auch hier. Und ich hat sonst keine Rezepte. Das Klassische ist natürlich auch, Petitionen oder Initiativen zu lancieren. Und es geht schon auch darum, wie Sie gesagt haben, meines Erachtens darum, auch Rechtsbedingungen zugunsten der Opfer abzuändern. Und vorher ist mir einfach noch in den Sinn gekommen, ich meine, dass ausländische Frauen, die Schweizer Geheiratet haben, auch in einem Ehekonflikt ausgesetzt sind, weil sie ihren Aufenthaltsstatus in der Schweiz verlieren, wenn sie quasi den Gehorsam im Mann gegenüber kündigen wollen. Das ist auch zum Beispiel etwas, Punktuelles, das kann, wo man könnte angehen, aber eben, es gibt ganz viele solche Punkte, die man muss in die Hand nehmen muss, aber da meine ich, dass meine Nachbarinnen mehr Bescheid wissen als ich.
Also genau die Klausel Ausländergesetz 50, oder, wo Sie jetzt sagen, dass wenn Gewalt in der Ehe auftritt, dass es dann nicht möglich sein sollte, die Frau auszuschaffen und damit ihre Kinder, oder, also all die Probleme, ja. Das ist genau eine von diesen Klauseln, wo so ein, wie sagt man dem, oder man darf ja dann bei so Bahnen dürfen wir sagen, ein Vorbehalt. Da gibt es einen Vorbehalt.
So, jetzt möchte ich gleich noch mal fragen. Jetzt, sind wir ja, jetzt reden wir von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die einen Migrationshintergrund haben und wie man denen könnte helfen. Und in der Öffentlichkeit ist bis jetzt vor allem Diskussion geführt worden, wie kann man jetzt mal den ausländischen Männern, die ja keine Ahnung haben, dass die Schweizer Männer sich eigentlich gut benehmen, wie kann man denen jetzt mal sagen, dass sie sich sollen benehmen. Warum werden denn die Diskussionen so geführt? Also warum redet man nicht über die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sondern redet über die angeblich ausländischen Männer, die Frauen unter der Knute haben? Also Täterdiskussionen statt Opferdiskussionen?
Ich glaube, das ist ein ähnlicher. Sorry. Ich glaube, es ist schon auch nochmal vergleichbar, oder? Mit der ganzen, mit der ganzen Suche nach Täterschaft, wo irgendwie auch unsichtbar, also eine alltägliche Gewalt, wo ja wirklich, ich weiß auch nicht, nach dem 079, nach der letzten Demo auch nochmal in der Schweiz irgendwie sichtbar worden ist, wo wirklich wahnsinnige Formen von Gewalt auf einzelne Frauen irgendwie niedergerasselt ist, also innerhalb von einem öffentlichen Raum.
Tamara Funicello, die USO-Präsidentin, hat gesagt, Gewalt gegen Frauen fährt bei Witz und sexueller Belästigung an und hört bei Vergewaltigung und Mord aus. Und sie hat gesagt, wenn man das als Pyramide anschaut, könnte man sagen, der Song 079 von Loh und Lödig ist sexistisch. Mhm. Ganz unten von dieser Gewaltpyramide. Und nachher ist sie karikiert worden, sehr sexistisch. Sie hat wieder Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen und so weiter gekriegt. Auf das wissen Sie jetzt gerade hin, wenn ich...
Genau. wo ich schon finde, also die Diskussion, wo bestimmt, wo irgendwie gewaltvolle Akte ausgeübt werden innerhalb von einem Alltag in der Schweiz, wo irgendwie durchaus auch von Menschen ohne und von Frauen ohne Aufenthaltsbewilligung auch Teil davon sind, also wo das anfängt und wo nicht, dort gibt es ein wahnsinnig grosses Potenzial, auch nochmal, um das zu lernen. Und was irgendwie die Reaktionen halt gezeigt haben, ist, wir wollen es nicht, wir wollen die Diskussion, also oder die Art, nicht nur wir wollen es nicht, sondern wir üben es auch gerade nochmal in diesem Akt aus.
Manuel also, Gagne, wenn wir nicht über Gewalt gegen Frauen reden, in der Schweiz, nehmen Sie das auch so wahr?
Ich würde es nicht so sagen. Ich glaube, man sucht einfach eine einfache Lösung. Und ich glaube, man sucht einfach einen Täter. Und wenn das etwas Fassbares ist wie ausländische Männer, dann stört man sich halt auf das. Ich glaube nicht, dass eine Debatte partout vom Tisch ist.
Und warum sucht man sich gerade eine einfache Lösung und einen Täter?
Ich glaube, das ist einfach menschlich. Das ist genau das Gleiche, was in der Rassismusdebatte passiert ist. Dass man jetzt ein Logo sieht und das als Corpus Delicti bezeichnet, dann sind es halt jetzt Ausländer.
Und auch der Gestus hat eine koloniale Geschichte, oder? Also es gibt ganze koloniale Projekte, die legitimiert worden sind mit dem famosen Satz von der Gayatri Spivak, die sagt, dass weisse Männer gehen, braune Frauen retten vor ihren braunen Männern, oder? Und dort ist halt so eine Konstellation aufgebaut, wir weisse Männer, die irgendwie wissen, was recht ist, wo Gewalt anfängt und wo Gewalt nicht anfängt, im Gegensatz zu den irgendwie Unzivilisierten, die das eben nicht wissen. Das ist unsere Legitimation und das muss beigebracht werden, damit man ihre Frauen schützen kann. Darum, so legitimieren wir irgendwie bestimmte koloniale Akte, bestimmte Arten, wie wir irgendwie Land besetzen, Leute kolonisieren und unterwerfen, weil sie schaffen es nicht, irgendwie sich anständig zu verhalten, ohne dass man irgendwie schaut, wie wir selber, beispielsweise die Schweiz, Paradebeispiel Frauenstimmrecht, irgendwie das auch noch nicht geschafft hat, wie man irgendwie auf ganz vielen, auch gesetzlicher Ebene, irgendwie durchaus als Entwicklungsland kann bezeichnet werden. Und dann sich aber selber inszeniert, dass man irgendwie...
Adrian Blagesi, tun Schweizer die Schuld an. Tun Schweizer, Schweizerinnen die Schuld an Gewalt gegen Frauen auf Ausländer abschieben, damit sie sich nicht selber damit auseinandersetzen müssen, dass sie Frauen auch nicht gleich behandeln?
Das passiert sicher teilweise. Wenn man dann die Statistiken liest und sieht, okay, Gewalt geht zu 90% und mehr von Männern aus, die Verurteilten sind zu einer Mehrheit statistisch gesehen ausländisch. Aber die Ursache ist natürlich eine andere. Die Ursache, finde ich, ist Armut, ist eine soziale Schicht, wo man nicht rauskommt, Aufstiegschancen, die empfehlen, das führt zu Frust, zu Gewalt. Das meine ich. Aber ich möchte noch schnell etwas anderes sagen. Jetzt bei dieser Sexismus-Diskussion. Oder, ich finde das schade, ich kritisiere das Tamara Funicello. Sie hat eigentlich recht, wenn sie sagt, ja, Sexismus, das fängt an der untersten Stufe beim sexistischen Witz an und hört dann bei Vergewaltigungen etc. auf. Aber auch hier, um was geht es nachher wieder? Um 079 ist sexistisch als Song. Und das führt dann zu dieser unsäglichen Karikatur. Und am Schluss ist wieder nichts. Ist wieder nichts übrig, außer Tamara Funicello wird auspfiffen. Das finde ich unsäglich.
Das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Da reden wir heute Abend drüber. Und jetzt haben wir schon eine Stunde geschwätzt. Und ich will auch noch das Publikum zu Wort kommen. Wir haben zwei Mikrofone, die rumgehen. Stellen Sie sich doch, wenn Sie das Mikrofon haben, sagen Sie schnell Ihren Namen und sagen Sie, was Sie auf dem Herzen haben. Oder stellen Sie Fragen an die Gäste aus dem Publikum.
Ich bin 2 Minuten weg, ich komme wieder.
Dürfen wir machen? Da vorne winkt jemand.
Dankeschön. Was sind wir uns heute von mir aus? Also mein Name ist Andrea Weg und ich wollte 2 Dinge sagen. Zum einen darf ich Sie berichtigen, ich habe nur verstanden den Vornamen von Ihnen, Manuel.
Wie? Adrian Blagesi.
Adrian Blagesi, Herr Blagesi. Meines Wissens, das erlaube ich mir als Ausländerin zu sagen, hier als Frau auch, 1965 ist meines Wissens die erste Frau in einer Clique gewesen, und zwar als Trommlerin, das war die Valerie Häusler. Meines Wissens gab es vorher keine Frauen, weil die nicht erwünscht waren in den Cliquen. Zweitens, das weiß ich aber nicht, habe ich nur gehört, dass Ausländer, Ausländerinnen auch erst in den letzten Jahren also immer mehr erwünscht sind, weil die hiesigen Leute einfach ein bisschen weniger werden und natürlich man dann jeder willkommen ist und jede, egal welche Hautfarbe. Ja, das ist das eine.
Also Sie stellen die Frage, wie offen ist und integrativ ist die Fasnacht wirklich?
Nein, der Herr hat gesagt, das ist einfach die Fasnacht, da ist wunderbar und jeder ist willkommen und das ist ganz offen. Also die Frauen waren bis 1965 mit Sicherheit nicht willkommen.
Aber Entschuldigung, also die Fasnacht untersteht wie allem einem Wandel, auch einem Wertewandel. Ich bin 1965 nicht geboren gewesen und dass es dort nicht der Fall war, ist klar. Aber es hat sich ja geändert zum Besseren, nämlich jetzt sind Frauen willkommen.
Ja, dann bitte ich, dass Sie das richtig auch sagen. Genauso wie gesagt wurde, dass dieser Pilot oder was weiß ich, dieser Flieger, der also tolle Verdienste hat, allerdings in Afrika die Menschen als vierten Ranges darstellen ließ. Das ist eins. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich habe anno, ich glaube es war 86, also mein Sohn war 3 Jahre alt oder 4, der ist, mein Gott, Kinder tun das ganz selbstverständlich, was die Eltern sagen. Der ist in eine Bäckerei und hat gesagt, ich will einen Schokoladenhügel. Leider wurde das Kind dann auch saublöd angeschaut, weil es Mohrenkopf heißt, bis heute. Aber Schokohügel wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit.
Also der Wunsch, mehr Bewusstsein für die Geschichte von der Schweiz in Bezug auf die Gleichstellung und Rassismus.
Ja, und gibt's jetzt noch
weitere Wortmeldungen? Dort hinten ist jemand. Danke vielmals.
Merci. Okay. ein Gedanke.
Entschuldigung, noch schnell den Namen.
Ja, genau, mein Name ist Sophie. Ich habe einen Gedanke zu konstruktiv versus kontraproduktiv. Ich finde es sehr schade, dass, also wenn man über zum Beispiel Gewalt gegen Frauen redet, dass dann plötzlich Vorwürfe kommen, sind zu emotional oder solche Beschuldigungen oder dass sich Leute gerade angegriffen fühlen. Ich finde, das ist blöd. Aber leider ist das so und das sollte man angehen. Aber ich finde, damit ein Wandel stattfindet, damit man etwas bewirken kann, muss man auch ein bisschen strategisch vorgehen. Und dann, das wird halt heissen, dass man sich auch Gedanken muss machen, wie wird das ankommen, wie wird die Debatte um das laufen. Also wenn man zum Beispiel so eine Kampagne startet, wie eine Twitter-Hashtag oder so.
Also der Appell an die Frauen, strategisch zu denken, überlegen, wie ihr eure Botschaft formulierend, um den Kritikern möglichst wenig Spielraum zu geben, sie nachher als emotional abzustempeln.
Ja, also ich finde, leider muss man das machen, würde ich sagen. Gut. Möglichst, genau, also möglichst sehr konkrete Punkte ansprechen oder bestimmte Gesetze ansprechen. Ich vermute, dass das besser ankommt. Ja.
Eine Herausforderung, so Frau sein. He? Weitere Wortmeldungen?
Ja, ich bin der Luca. Ich würde eigentlich ein bisschen ins gleiche Horn blasen wie Sie, sodass es in meinen Augen sehr auf der Frage von dem Mittel ist, das man einsetzt. Oder? Also jetzt im Fall von dieser Mohrenkopf-Negorigas-Debatte ist so das Erste, was ich gemerkt habe auf den Social Media, sind das Verbot von dieser Gucke gesehen, oder? Was ich dann finde, ist denn das als erster Schritt dann wirklich der richtige Weg, von dem nicht schon dass dann gar keine Debatte mehr stattfindet, oder? Welches Mittel ist denn zu welchem Zeitpunkt sinnvoll zum Einsetzen? Wenn es dann darum geht, dass Rechtsextreme vor dem Hirschen stehen und Leute angreifen, dann ist für mich das Mittel auch auf die Nase. Aber gibt es nicht zwischen dem recht viele Stufen, wo man vorher müsste sich überlegen, hey, wäre es nicht sinnvoll, vielleicht auf die Glicke zu gehen? Ist auch gemacht worden, dort hat die Gucke wieder ein Versäumnis gehabt, dass sie keine Antwort gegeben haben auf die ganze Problematik. Aber ich habe das Gefühl, sehr oft sind die Mittel, die ausgereizt werden, von Anfang an sehr extrem.
Ja. Hallo Daniel. Ja.
Sali Luca. Ich glaube, was es braucht, ist Kontext. Ich glaube, das Verbieten wäre sicher falsch. Was interessant war, ist, dass Disney zum Beispiel in den 30er und 20er relativ rassistische Filme gemacht hat. Oder auch ein bisschen später. Und das eine hat geheißen Song of the South. Und als, anstatt das einfach zu löschen, haben sie das immer noch erhältlich. Aber mit etwa 5 Minuten Kontext wird erklärt, was passiert ist, wieso das falsch ist, wieso sie das nicht mehr machen und vor allem, wieso es wichtig ist, das noch zu zeigen. Und ich glaube, ein ähnlicher Approach war recht gut.
Wir betreffen die Linke genau.
Darf ich auch noch? Also ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe gefunden, die ersten Personen, die sich gemeldet haben, sind sehr vorsichtig gewesen. Also dort habe ich jetzt noch kein, ihr seid alles Rassisten. Das habe ich nicht gehört. Und ich würde auch nicht für eine Aufhebung oder ein Verbot plädieren oder sonstige repressive Massnahmen. Aber ich habe dann schon auch gefunden, jetzt von zwei Seiten zu reden, die sich da gleichberechtigt gegenüberstehen, das ist nicht meine Wahrnehmung.
Also, Sondern?
Ja, ich meine, nur schon zahlenmässig. Also ich habe die Reaktion extrem heftig gefunden, für das ein paar vereinzelte Personen mal geäussert haben. Und klar, sie haben die Sprachrohr benutzt, die es in der Schweiz gibt, dass es Rassismusberatung oder eine Stelle gibt, wo man sich melden kann. Aber trotzdem sind das schlussendlich einzelne Personen gewesen. Und dass man nachher dort so tut, als hätten die gleiche Macht, die gleichen Medien. Ich kenne keinen schwarzen Chefredakteur in der Schweiz, der jetzt da irgendwie hätte noch etwas dazu sagen können. Also dort finde ich einfach, muss man schon auch sich nicht blenden lassen. Wenn dann, also was Sie gesagt haben, die Gegenreaktion ist eigentlich aus meiner Perspektive stärker gewesen. Und ich glaube, man ist sich das einfach auch nicht gewöhnt, dass jetzt plötzlich junge, schwarze Menschen kommen und sagen, nein, das ist nicht okay. Und ich möchte darüber reden. Und ich finde auch immer wieder, es ist, für mich ist es nicht ein Stellvertreterkrieg, weil das sind einfach, es sind Handlungen. Und wenn man immer davor redet, irgendwo muss man anfangen, ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass jetzt etwas oder dass jetzt überhaupt das angesprochen wird. Und ich finde es eine Chance für eine Diskussion. Und es gibt jetzt nicht Lösungsvorschläge oder es gibt nicht das Lösungsblatt. Ich finde, es geht darum, jetzt kann man zusammen ansitzen und diskutieren. Und ich finde es das super, dass die Clique sich offenbar jetzt wirklich Gedanken macht. Und vielleicht werden da auch rassismuskritische Expertinnen, Experten einbezogen. Oder eben, dass man nach Deutschland schaut, wie haben die das gemacht, wo Strassen umbenannt worden sind, etc. Also es ist auch eine riesige Kreativität, die jetzt in dem hinein passieren kann. Und eben, es gibt antirassistische Symbole, es gibt Figuren, es gibt Thilo Frey, die erste schwarze Nationalrätin in der Schweiz 1971. Es gibt Möglichkeiten, um zu sagen, hey, genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden und wir geben da Gegensteuer. Und auch nochmal zu dem Schokihügel, danke für den Begriff. Ich habe mich vor 20 Jahren auch nicht über den Begriff aufgeregt. Aber es hat sich geändert, wenn man nachher sieht, wie rituell Schokihügel verspissen werden, eben Köpfe verspissen werden. Und dort hat es für mich jetzt eine Gewalt reingekommen, wo ich finde, jetzt ist vielleicht wirklich der Zeitpunkt, wo man das umbenennen muss. Und ich glaube, eben, es ist ein Wandel und man muss sich dort auch anpassen. Und es ist in verschiedensten, also ich habe meine Forschung ja eher in Westafrika gemacht, wo ganz viele problematische, diskriminierende Praxen werden durch Tradition begründet. Durch die patriarchale Tradition, da reihen wir uns genau ein, wenn wir jetzt, ja.
Also der Appell an... Da vorne gibt es noch eine Wortmeldung. Das Mikrofon ist unterwegs. Also der Appell nicht sofort sagen, ja, die sich gestört fühlen durch rassistische Mohrenköpfe, Logos und so weiter, sollen nicht sofort brüllen, sondern zuhören und überlegen, wie man etwas anderes machen
könnte. Hi. Sorry.
Sorry,
ich muss Entscheidung sagen, weil meine Deutsch ist nicht so, so gut. So, ich kann nicht alle verstehen. Und ich muss auch meine Frage fragen auf Englisch. But I'm just wondering, is there a part of this discussion or anybody in the room who doesn't understand or is still confused about why this is something problematic? Nigoro, you guys? Is there anyone who still doesn't? Or is that still a conversation happening?
You're wondering if anyone thinks...
If there's any more confusion about why this is a problematic thing to have.
Okay. Gibt es Leute im Publikum, die noch nicht verstehen, warum das Logo oder der Name von der Negro-Rigas als Problem, als rassistisch angeschaut werden?
Mein Name ist Dominik Marti. Ich verstehe absolut, dass vereinzelt das Logo, der Name Negro-Rigas, als Problem angeschaut werden. Aber ich verstehe nicht, dass jetzt das so eine Dimension angenommen hat, dass das in der Öffentlichkeit als ein Problem angenommen wird. Das verstehe ich nicht.
Hallo, ich bin Nicole. Ich muss gerade schnell sitzen bleiben, weil ich einen tiefen Blutdruck habe. Also, ich finde es krass, wie lange ich gebraucht habe, zu merken, dass ich weiss bin. Das finde ich einfach, das ist unglaublich. Wie lange, also wir haben einfach ein wahnsinniges Privileg, dass wir einfach unsere Hautfarbe, das ist uns einfach nicht bewusst. Und wir essen an allen Kindergeburtstagen essen wir Köpfe. Und das ist okay und das finden wir alle toll. Aber wir sind ja keine Kannibalen. Und das ist halt schon, ich finde es einfach wahnsinnig. Also einfach das Ausmaß an Ignoranz und Arroganz, wo wir einfach haben und wo wir einfach dürfen haben. Wir können auch, also über das reden wir gar nicht, aber Es ist ja auch, es gibt die Fasnachtsfigur vom Indianer. Und wir sagen immer noch Indianer, obwohl wir seit 500 Jahren wissen, dass das, also dass der Kolumbus nicht in Indien gelandet ist. Also das ist für mich schon einfach jedes Mal wieder einfach sehr eindrücklich.
Danke vielmals. Da vorne ist noch jemand.
Ja, ja. Mein Name ist David Friedmann. Ich wollte sagen, dass die Schwierigkeit auch ein bisschen da ist, und da verstand ja Adrian Plagesi, dass die Fasnacht ist halt etwas, wo wir Basler oft auch als objektiv sehen. Das heisst, da sollte keine Meinung entstehen, sondern wir sagen, ja, die Fasnacht ist eigentlich etwas, wo mehr darf. Wo darf ironisch sein, sie darf kritisch sein. Und vielen Leuten ist das ins Herz hineingekommen. Und ich habe dann am Anfang auch gedacht, wieso muss man jetzt auf dieser Fasnacht oben so etwas machen? Das macht doch unsere Fasnacht kaputt. Ich bin aber selber zum Teil auch von Rassismus betroffen, jetzt nicht wegen der Hautfarbe. Und muss sagen, das Spannende, was nachher passiert ist, ist, dass sich Leute geoutet haben. Rassismus ist wie ein Flämmchen, wo in den Leuten lodert und plötzlich wamm, kommt ein bisschen Öl und dann explodiert es. Und plötzlich merkst du, dass du in deinem Umfeld Leute hast, die tatsächlich extrem rassistisch sind. Und da muss ich sagen, auf eine Art ist es eigentlich gut gewesen, dass das passiert ist. Zum zweiten Thema, Sexismus, dort finde ich den Hashtag Men are Trash richtig gut, weil das Problem existiert. Dass, ich bin von einer anderen Partei und Tamara Fumicello, oder wie sie heisst, ist nicht unbedingt meine Linie, aber ich finde, sie macht das sehr gut. Sie macht das mit Motiv wie Geiz ist geil. Man kann das so eigentlich vergleichen, es ist eine Übertreibung, aber es existiert das Problem. Und in den Geschäftsleitungen der Firmen weiss jetzt einmal, wo die Grenzen sind. Er liest darüber, er versteht es und darum finde ich das Ganze eine gute Sache.
Vorher ist, Entschuldigung, mein Name ist Maniva. Vorher war die Aussage, so, ja, man muss sich schon ein bisschen überlegen, mit was für Mitteln dass man einfährt und dass es schon ein bisschen krass ist, wenn man gerade von einer Auflösung von einer Gugge, wenn man die fordert. Und da bin ich einverstanden, dass das nicht das richtige Mittel ist. Aber ich habe, so wie Serena vorher gesagt hat, das sehr ungleich wahrgenommen. Man hat immer so, ja, es hat so zwei Seiten gegeben und eben man stellt sie so ein bisschen dar, als wäre es fast ausgeglichen gewesen, das war es überhaupt nicht gewesen. Was mich sehr, sehr erschreckt hat, ich habe jetzt immer wieder gehört, ja, es geht ja nur um ein Logo, es geht nur um einen Begriff, und man hat das jetzt so aufstilisiert und die Empörungsspirale und so. Mir ist es am Freitag oben beschissen gegangen. Ich bin mit meiner Familie daheim geblieben, ich bin nicht in die Stadt, und zwar aus dem Grund, dass fast 1000 Leute auf die Strasse gegangen sind, sind marschieren, demonstrieren, in Solidarität zur Erhaltung von rassistischen Begriffen und von rassistischen Symbolen. Und das hat mit mir sehr viel gemacht. Ich bin mit meinen zwei dunkelhäutigen Söhnen nicht in die Stadt, weil ich ihnen das nicht antun wollte. Also es ist für mich schon recht heftig gewesen, wenn ich mir so überlege, es verdrinken Hunderte von Leuten im Mittelmeer und man bringt nicht stand, wirklich irgendwie eine Demonstration auf die Beine zu bringen. Aber für so etwas gehen fast 1000 Leute in Basel auf die Strasse. Und dann sagt man, ah, es geht ja eigentlich nur um ein Logo, nur einen Begriff. Aber in der kürzesten Zeit sind 1000 Leute auf der Strasse und gehen lautstark dafür kämpfen, dass man das eben erhaltet. Und das ist für mich erschreckend. Und das hat mich das ganze Wochenende beschäftigt. Und das ist für mich, da muss man das Verhältnis schon auch ein bisschen im Blick haben.
Ein Logo macht etwas mit den Menschen, ein Wort macht etwas mit den Menschen. Bitte schön.
Ja, ich heiße Philipp und mir ist so beschissen gegangen, obwohl ich nicht in Basel wohne, habe ich das so mitverfolgt. Und als ich das gesehen habe, was die Reaktion war auf eine antirassistische Reaktion, auf einen rassistischen das Logo von einer Clique. Was das Ausmaß von dieser Reaktion war, dann haben wir so Angst gemacht und haben mir Lust gegeben, mich antirassistisch zu organisieren. Und ich bin ein bisschen erstaunt, weil für mich ist jetzt wie das Klima auf dem Podium ist fast extrem positiv beschrieben worden angesichts von dem krassen Vorfall. Ihr habt so gesagt, ja, das ist eine Chance, jetzt gibt es Bewusstsein, das entstehen kann, es ist eine Zeit von Wandel. Ich habe genau das Gegenteil wahrgenommen. Nach diesem Beispiel finde ich, die Menschen sind sehr bewusst und nicht unbewusst. Sie haben nicht Angst, sondern sie haben Mut. Sie sind auf die Straße raus und sie haben gewusst, was sie wollen. Sie haben für das gar nicht müssen Bezug auf Repräsentanz verwenden. Sie haben nicht gesagt, wir möchten das irgendwie im SVP-Grossrat stecken, dass er da etwas für mich macht. Sie haben es selber auf der Straße eingefordert. Und sie haben auch nicht irgendwie gefunden, der Staat soll jetzt das für uns regeln. Sie haben gesagt, nein, wir sind selber das Gesetz, wir geben uns selber einen Tarif durchgeben. Und der Tarif für mich war ziemlich klar, so, wir können hier bestimmen, was unsere Transition ist. Und das können wir auch entscheiden, wer dort dazugehört und wer nicht. Und schwarze Menschen gehören dazu, aber sie haben eine ganz spezifische Position. Und wenn sie diese Position verlassen, dann sollen sie auch sanktioniert werden. Unter anderem mit dieser Demo oder ein bisschen später mit anderen antirassistischen Personen, die offenbar auch gewalttätig angegriffen wurden.
Also da eine Angst, dass eigentlich, dass es nicht zu einem Dialog kommt, sondern dass die Fronten verhärtet sind und die Schwarzen darunter kommen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Ja.
Oder möchte Hallo. Jemand da etwas sagen auf dem Podium?
Oh, what do you want? I just wanted to respond to what I believe the gentleman responded to my question. Thank you for being patient with my English. Which I believe the answer was, I understand that this is a problematic thing, but I don't understand why it's been taken to such a public scale. And my response to that would be because it's a very public problem. It's a problem that has affected a large portion of the public for hundreds of years. And the fact that this can now be taken into a public conversation is something I'm grateful for, but something I'm acutely aware of. The reason that we can have this kind of podium right now is because it involves a Basel tradition, which is Fastnacht. So people believe that their tradition, their very like heritage Fastnacht tradition is under attack, which is not the case. We're literally just asking not to have like a nigger clown as your logo. But you know, suddenly it affects the heritage of Basel. And so that creates public outcry. If you want to ask about public outcry, we've been, fuck, okay.
Okay, also auf den Herr, der gesagt hat, er versteht, dass einige Leute sich durch das Logo kritisiert fühlen. Er versteht nicht, warum nimmt sie so Ausmaß an. Öffentlich sagt sie, es nimmt aus. Es ist gut, dass es öffentlich diskutiert wird, Rassismus. Aber sie sagt auch, es wird jetzt nur diskutiert, weil es um die Fasnacht geht, die in dieser Stadt so also wichtig ist. Der Herr möchte noch mal etwas sagen.
Warte. Bin ich dran? Ja. Okay. Hallo. Soll ich hier
noch? Er soll doch noch schnell antworten auf das, was sie gesagt hat, und dann bitte Sie.
Ja, ich würde gerne präzisieren, was mich stört, ist wirklich, ich rede jetzt Hochdeutsch, vielleicht versteht sie das. Was mich wirklich stört, die Dimension, die jetzt diese Debatte angenommen hat, auf dem sensiblen Terrain der Basler, traditionellen Basler Fastnacht, ist für mich eine Scheindebatte entstanden und mit ekelhaften, schrecklichen Auswüchsen auf beiden Seiten. Und ich bin hergekommen, weil dieser Titel, die Fragestellung, warum kennt unsere Streitkultur nur noch schwarz und weiß. Aber eigentlich vermisse ich die Antwort darauf. Wir gehen nicht dieser Frage nach.
Wir gehen nicht der Frage nach, warum die Streitkultur schwarz-weiß ist.
Genau. Ich möchte noch was sagen. Es ist,
warum darf ich ja etwas antworten? Ich finde doch, dass wir einige, also wir kommen immer wieder auf die Frage zurück, warum nimmt so öffentliche Ausmaße an und warum sind die Emotionen, gehen die Emotionen beim Thema so hoch? Aber wir haben schon ein paar Antworten drauf gekriegt. Eine Antwort war, weil es den privilegierten Weissen weh macht, weil sie Privilegien abgeben müssen, weil sie nicht mehr können davon ausgehen, dass so wie sie die Welt sehen und so wie sie die Leute benennen und sehen, dass das normal ist. Also dass sie auch mal, dass sie in Frage gestellt werden und das sind sich die Weisen nicht so gewöhnt. Das war eine Antwort darauf. Ich rede sehr pauschalisierend von Weisen. Aber dann haben wir darüber geschwätzt, was macht das, wenn man ein rassistisches Logo hat mit den Menschen? Was macht das, wenn man Mohrenkopf sagt mit verschiedenen Menschen? Wir haben uns gefragt, nicht nur, warum ist es so schwierig, über Gewalt an Frauen zu reden, sondern wir haben auch über Gewalt an Frauen geredet und was Probleme sind. Von dem her finde ich, das ist, nehme ich dir das jetzt nicht ganz so wahr. Ich würde jetzt gerne noch eine Wortmeldung entgegennehmen und nachher eine Schlussrunde machen. Und die Debatte ist dann aber nicht fertig. Ihr könnt dann alle noch an die Bar kommen, mit uns weiterreden. Alle Tageswochenleute sind dort und haben eine Freude zum Diskutieren und vielleicht haben ein paar Gäste auch noch Lust.
Ja, also ja, da kann man, glaube ich, gerade addieren, dass...
Können Sie nur Ihren Namen sagen?
Ja, Hans, hallo. Schweizerdeutsch reden. Ja, ich würde sagen, eben nicht schwarz-weiß. Ich glaube, wir haben vorher gesagt, ja, wieso können mich weiße Männer sich nicht einfühlen in der anderen Sache? Ich glaube, das ist eben genau das eine vom Problem, oder? Schwarz-weiß. Wenn manche Personen sich nicht in andere können einfühlen. Aber ich glaube nicht, dass man sich nicht in andere Menschen einfühlen kann. Ich glaube, das kann man lernen und vielleicht muss man sich vorstellen, eben, wieso ist es schwarz-weiß, weil man sich nicht in der anderen kann einfühlen. Vielleicht soll man das die Leute lernen, vielleicht soll man das in die Schule. Ich möchte jetzt mit etwas positiven Sachen bringen, dass man sagt, vielleicht soll man das in der Schule anlernen, dass man Kinder beibringt, eben miteinander umzugehen und gewisse Toleranz zu entwickeln, dass man die Leute nicht ausscheidet und so. Das ist das eine, das ich auch sagen wollte. Deswegen schwarz-weiß eben, genau. Das andere ist eben, was mein Nachbar auch gesagt hat, dass eben plötzlich so an der Debatte sieht man, dass Leute, die man meint, sind gar nicht Rassisten, und sie selbst meinen, sie sind nicht Rassisten, die sind plötzlich rausgekommen. Und ich glaube, ja, das ist sehr interessant, sehe ich finde. Im Alltag kann man eigentlich auch etwas machen, eben nicht nur einfach auf irgendwie Kommentare posten, aber man kann einfach im Alltag, und das versuche ich auch immer zu machen, wenn irgendwie ein rassistischer Kommentar kommt, dass man einfach agiert und dass man einfach den Leuten sagt, hey, das ist im Fall nicht okay, was du gesagt hast. Und die Leute auch erklärt. Und einfach das ist das, was man jeder von uns kann machen kann, statt also irgendwie Sachen zu posten.
Plädoyer für Zivilcourage und für Umgang in der Diskussionskultur in der Schule. Jetzt haben wir hier vorne noch eine Wortmeldung, Ronja, das ist dann die letzte. In der vordersten Reihe.
Mein Name ist Suhini. Ich habe das vorhin aufgegriffen, was Sie gesagt haben. Wir haben darüber geredet, wie Wörter Realitäten erhalten und erschaffen. Und man soll auch auf die Wirkung schauen. Und wir haben die ganze Zeit jetzt zum Beispiel das M-Wort zum Beispiel die ganze Zeit gebraucht. Also so mega selbstverständlich zum Beispiel. Also bei mir, jedes Mal bin ich eigentlich zusammengezogen, weil es so eine, also für mich ist es ein Wort von Gewalt. Also meine persönliche Meinung. Darum finde ich, wenn man über Veränderung redet, müssen wir ja eben auch über Wörter reden, wie wir es jetzt gemacht haben, aber auch, wenn wir darüber reden, nicht die gleichen Wörter, die so viel Gewalt mit sich bringen, die ganze Zeit reproduzieren. Zum Beispiel das N-Wort ist jetzt auch nicht hier gefallen, aber jetzt in der Debatte, in den Medien zum Beispiel, ist es einfach selbstverständlich ausgeschrieben worden und man ist nicht wirklich auf die Wirkung, also man hat nicht wirklich aus der Wirkungsperspektive das angeschaut.
Ich nehme doch das... Ich nehme das als Journalistin gerade mit. Ich habe es heute Abend ein paar Mal gesagt hier oben. Ich habe auch Schumkuss mehrmals anders gesagt. Also ich nehme das für mich mit, das ist die Wirkung. Mir überlegen, bevor ich etwas sage oder schreibe, als Journalistin oder auf dem Podium. Jetzt möchte ich allen Gästen nochmal die Möglichkeit geben, zu sagen, wo ja die Debatte soll weitergehen. Wir haben jetzt viel besprochen, aber viel auch noch nicht. Wir haben immer wieder gesagt, es ist schwierig, Lösungen zu finden, weil die Emotionen so aufgeheizt sind. Sagen doch Sie mir bitte, wie die Debatte soll weitergehen. Von da an bei Adrian Blagesi.
Ich glaube, dass wir in der Rassismusdebatte jetzt mit dem Oben fürs Erste können einen Punkt machen, bis die betreffende Gucke für sich entschieden hat, wie sie weitergehen wollen. Und ich glaube, dann können wir weiter diskutieren. Ich glaube, dass wir weiterhin miteinander zuhören. Frauen, die Opfer werden von Gewalt, sexueller Gewalt, jeglicher Gewalt, Menschen, die Opfer werden von Rassismus. Und was ich allen uns empfehle, mir selber und jedem da drin, wenn wir das nächste Mal unsere Wut, unsere Frust, unsere Angst in sozialen Medien ausdrücken, dann einfach einen Moment lang warten und überlegen, würde ich das auch jemandem so direkt ins Gesicht sagen oder traue ich mir das jetzt einfach nur, weil ich alleine daheim am PC sitze.
Danke. Manuel Gagneux.
Ich glaube, die Debatte intern ist sicher abgeschlossen und ich glaube, ein relevanter Schritt wäre, auf andere Leute zuzugehen, die vielleicht nicht der gleichen Meinung sind und nicht ähnlicher Meinung, weil unterm Strich hat es einfach Erziehungsbedarf oder Lernbedarf und uns da einfach eben gegenseitig auf die Schulter klopfen, bringt einfach nichts.
Also, mehr raus. Ja. Mehr aus der Filterblase raus. Schon wieder Pinto.
Ja, ich würde sagen, eine Rassismusdebatte ist lanciert. ich glaube durchaus, also wir haben miteinander diskutiert, wir haben jetzt auch nochmal ein Beispiel dafür bekommen, im letzten Votum, wie schwierig das ist, irgendwie sich doch nochmal loszulösen und auch irgendwie eine Sprache untereinander zu finden, um miteinander zu diskutieren, ohne dass man irgendwie bestimmte Gewalt innerhalb von einer Sprache nochmal reproduziert. Und gleichzeitig haben wir aber auch doch, ich glaube schon, wir haben so verschiedene Anhaltspunkte bekommen, wo wir irgendwie weiter an denen herumdenken können und hoffentlich auch in eine bestimmte Handlung überführen. Und wir haben auch festgestellt, dass Rassismus offensichtlich nicht nur, ein Thema ist, das man rund um die Fasnacht besprechen kann, sondern das eben unseren Alltag prägt.
Georg Kreis.
Ich will nur das kurz kommentieren, was wir hier gesehen haben. Nicht nur schwarz und weiß. Das begriff ich und das ist auch gut. Aber manchmal gibt es eben nur schwarz und weiß. Und obwohl ich vorher eigentlich vor Polarisierung gewarnt habe, möchte ich jetzt aber auch wieder warnen vor einem Einmitten. Alles wird dann grau am Schluss. Und dass man soll auch sehr dezidiert beim Antirassismus sein, ob der jetzt weiß oder schwarz ist. Es ist mir aufgefallen, dass wir heute zu oben über Rassismus und Sexismus geredet haben. Das sind beides wichtige Begriffe. Aber darüber gibt es einen anderen Begriff, der irgendwie heute oben, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt worden ist und wo aber ein zusätzlicher Referenzpunkt ist, und das sind Menschenrechte. Und wir müssen auch die Menschenrechte immer in diesen Debatten haben. Und es könnte vielleicht sogar auch eine zusätzliche Argumentation geben, die dann nicht gerade sofort wieder eben mit dem Zurückweisen darauf reagiert wird.
Selina, danke.
Ja, ich glaube, die Frage, die vorher von Ihnen gekommen ist, das ist wirklich eine relevante Frage und sie ist auch schwierig zu beantworten. Also ich traue mich auch nicht, einfach quasi zu sagen, was ich denke, wo ich wirklich sehe. Weil wenn es um Privilegien geht, ich habe das schon so verinnerlicht, dass ich niemandem sage, du bist ein Rassist. Das würde ich nicht machen, oder? Weil ich genau schon all die, das darf man nicht, das ist bei mir schon so drin. Und es fällt mir aber auch schwer zu sagen, ich glaube wirklich, es hat damit zu tun, dass es einfach gewisse Selbstverständlichkeiten gibt. Und das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig zu hinterfragen, das ist ganz schwierig für Menschen überhaupt selber wahrzunehmen, wo die eben anfangen, wo man sich über Sachen nicht Gedanken muss machen, wo ich mir muss Gedanken darüber machen. Und ich meine, Mani Matter, denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, wo es weniger gut geht. Ich glaube, das ist eben so. Es heisst eben auch, Privilegien aufgeben, wenn man will, Ungleichheit, wenn man weniger Ungleichheiten will und weniger Diskriminierung. Ohne das geht es nicht. Und ich glaube, das, dort geht es wirklich ans Eingemachte. Und von dort habe ich das Gefühl, braucht es noch viel Diskussionsbedarf, bis alle merken, hey, es trifft schlussendlich alle, die Schwarzen trifft es vielleicht zuerst, aber die Gewalt, die richtet sich, die ist halt auch, die ist selbstzerstörerisch auch.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, liebe Gäste. Ich danke Ihnen, liebes Publikum, dass Sie da waren und sich zu Wort gemeldet haben. Wer noch Lust auf mehr Diskussion hat, wie gesagt, die Tageswoche-Crew steht an der Bar und ist bereit. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.